Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Ich begrüße alle und alles und jede und jeden recht herzlich zur neuesten Ausgabe der 100 besten Filme aller Zeiten.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Dazu begrüße ich ebenfalls den Menschen, der natürlich mehr ist als ein glorifizierter Sidekick.
Dankeschön.
Guten Tag, Herr Meier.
Guten Tag, Herr Kuhlmann.
Hello. Und er ist gerade da. Er ist gerade bei uns hier in diesem privaten Studio, das wir uns jetzt hier neu aufgebaut haben. Räuspern. Max, unser Creative Director, ist da. Hi.
Hi, ich bin aber nur da.
Weil
ich sitzen geblieben bin.
Weil du sitzen geblieben bist.
Muss man einfach auch mal sagen. Eine kleine Warnung. Das ist der seriöse Podcast.
Genau, das ist der seriöse Podcast, wobei der heute wirklich, wirklich aus dem Ruder schlagen wird. Ruder passt übrigens auch sehr gut. Und wir haben uns gedacht, einfach, Max ist da und der hat halt einen wirklich sehr langen Weg immer nach Hause. Der muss auch Glück haben, dass er an der Grenze nur durchwinken, wenn er nach Hause will und so. Deswegen haben wir ihn da gelassen.
Danke.
Und wir machen das so, wir werden über den Film sprechen, von dem ich weiß, dass er ihn nicht gesehen hat. Ich weiß es jetzt schon.
Ich habe ihn gesehen, du hast ihn gesehen,
er hat ihn nicht gesehen.
Das macht es doch ganz interessant.
Ja.
Und dann werden wir mal gucken, was der dann so dazu sagt, so, ob er sagen wird, ja, okay, jetzt bei den ganzen Storys, die ich gehört habe, werde ich mir den Film auf jeden Fall anschauen oder eben das Gegenteil. Also bei den ganzen Storys, die ich jetzt gehört habe, das gucke ich mir nicht an.
Darf ich mal was behind the scenes erzählen?
Wenn du möchtest.
Wir müssen ja mal vorher den Trailer klarkriegen oder O-Töne und so weiter, die wir vorher bereitstellen. Mhm. Die haben wir entweder im Archiv oder spielen die ab über YouTube oder wie auch immer, damit wir eben an das Material rankommen.
Ja.
Diesen Filmtrailer wollten wir gerade abspielen und man musste sich einloggen, weil der eine FSK 18 oder was hat?
Der eine Clip, den wir daraus spielen werden, hat eine FSK 18, ja.
Das finde ich echt krass, das habe ich noch nie erlebt.
Und Max wird das erst recht krass finden, wenn wir die Szene dann angucken.
Ja,
beziehungsweise anhören. Also, schön, Max, dass du da bist, freut mich.
Dankeschön.
Herr Meier ist auch da.
Ja, so. Hallo.
In der letzten Ausgabe ging es um einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Also nicht nur einen der besten Filme aller Zeiten, wie dieser Podcast heißt, sondern um einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Auf Platz 48 James Camerons Science-Fiction-Öko-Kracher Avatar Aufbruch nach Pandora. Danke für das durchaus positive Feedback dazu. Viele haben tatsächlich sogar gemeint, dass sie den Film auf einem höheren Platz erwartet. Hast du das nicht auch gesagt, Herr Meier?
Dass ich habe das auch gesagt.
Ja, der hätte doch noch, warum war der auf 48? Genau. Der hätte doch auf 38 sein können.
Das ist doch ja auch vom Einspielergebnis einer, der
38 ist doch niedriger.
Was hattest du gesagt? War der nicht in der Top 5 der erfolgreichsten Filme?
Das Top 2 sozusagen. Top 2, genau. Er war ja jahrelang der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Und deswegen hätte ich ihn auch höher verortet.
Dann kam Avengers Endgame und hat ihn aus dem Wasser geblasen, wie man das in der Piratenwelt sagt. Avatar, ne? Also, aber so ist es nun mal. Wie gesagt, es gibt Leute, die hätten den auf höheren Plätzen erwartet, jetzt nicht eher wegen des Spektakels, nicht unbedingt wegen der Schauspielkünste und des Drehbuchs, aber das haben wir ja ausreichend besprochen eigentlich. Selbstverfreilich gab es auch so ein bisschen Unmut in unserer Community, muss man einfach auch mal sagen. Udo L. schrieb mir und der Film hat nur gar nichts in dieser Top 100 zu suchen. Seiner Meinung nach ist es ein seelenloses, überflüssiges, egomanen Effekte-Gewitter.
Das finde ich ungerecht, aber okay.
Also, das klingt nach Top 10.
Lieber Udo, so darf Mensch das gut und gerne sehen. Es gibt aber ein, zwei andere Leutchen, die den Film ganz okay fanden. Deswegen hat er das so, sich so eingebrannt in die Filmwelt und das ist es einer der besten, 100 besten Filme aller Zeiten geworden. Aber wie gesagt, über Geschmack, finde ich, lässt sich nicht streiten. Jeder hat seinen eigenen.
Kannst du nicht noch zu diesem Kinoereignis was sagen, das sich gerade wiederholt?
Das kann man sagen, denn Avatar, unser Platz 48, ist jetzt dieser Tage nochmal für 2 Wochen ins Kino gekommen. Ist doch toll. Also da kann man sich den nochmal angucken. In meinem Fall wäre es dann zum 9. Mal auf der großen Leinwand. Andere haben den noch gar nicht auf der großen Leinwand gesehen. Da gibt es ja eine ganze Generation. Gibt ja Leute, die sind erst 2009 geboren, als der rausgekommen
ist. Unser Tipp, wirklich im großen Kino angucken. Vielleicht 70 Millimeter, wenn das in eurer Stadt möglich ist. Und dann natürlich in 3D, weil der Film wurde in 3D geplant.
Ich weiß nicht, ob es sogar ein IMAX-Release irgendwo gibt. Dann das wäre wäre natürlich auch geil. Weiß ich nicht, müssen wir noch nachforsche.
Nachforsche. Unser Beside-Tipp.
Also das war die 48, heute Platz 47. Und da geht es ab, muss man sagen, in die brutalen, schockierenden 70er Jahre. Ins Jahr 1972, um genau zu sein. Ich fange mal mit der Inhaltsangabe an. Vier Großstadtmenschen, vier Kumpels, wollen noch einmal einen wilden Fluss im US-Hinterland mit ihren Kanus befahren, bevor dieser Fluss in einen Stausee verwandelt wird und da alles quasi die ganze Natur da vernichtet wird durch den Stausee. Im Verlauf ihrer Kanureise geraten die Herren allerdings mit den Einheimischen, mit den Hinterwäldlern aneinander. Den
Hillbillies.
Mit den Hillbillies. Und zwar so sehr, dass es erst zu einer der unangenehmsten Szenen der Mainstream-Filmgeschichte kommt und danach der Wochenendausflug zu einem regelrechten höllischen Überlebenskampf wird. Bei uns unter dem Titel Beim Sterben ist jeder der Erste in die Kinos gekommen. Im Fernsehen unter dem Titel Flussfahrt gelaufen. Inzwischen tatsächlich mehr unter seinem Originaltitel bekannt. Ladies and Gentlemen, auf Platz 47 der 100 besten Filme aller Zeiten. John Boorman's Deliverance. In den Hauptrollen Ronnie Cox, Ned Beatty, John Voight und die coole Sau, Burt Reynolds.
Ich verstehe nicht, wie man auf Tiere schießen kann. Manche Menschen können das nie drucken. Ich habe Turnierschützen gekannt, verdammt gute Schützen, die immer ins Schwarze trafen. Und wenn die auf ein Vier zielten, fingen sie an zu zittern.
Wie ist denn das möglich?
Sie verlieren die Nerven. Hat psychische Gründe.
Ist doch scheißegal. Du nimmst den Pfandkuchen heute mit, okay? Hoffentlich kommen wir bald wieder von diesem Fluss runter. Fahrt nicht so weit voraus.
Nein, nein, wir fahren ganz gemütlich. Hey, langsam, Junge.
Ich bin halb aufgefressen worden. Die Biester haben mich richtig fertig gemacht.
Robert.
Ist wirklich kein Spaß.
Robert, guten Morgen.
Ich bin nicht sauer auf dich, Ed. Aber tu mir einen Gefallen und brüll mich nicht an. Das bin ich nicht gewöhnt. Dein verdammter Freund hat mich gestern den ganzen Tag angebrüllt.
Ja, jetzt hör auf zu meckern.
Pling, pling, pling. Also für einen der verstörendsten und packendsten Filme der 70er eine relativ entspannte Szene, würde ich sagen. Keine Sorge, es wird schlimmer, Max.
Alles an.
So, jetzt nochmal, ich frage dich nochmal, Max, Creative Director hier bei Podcast 1 und beim Logenplatz und so weiter und die 100 besten Filme aller Zeiten. Den hast du wirklich noch nie gesehen?
Nee.
Es klingelt nichts. Nee, nicht, dass du sagst, ach, doch, Mann, die Nummer. Nee. Das ist interessant.
Es ist ja, ich würde sagen, inzwischen so eine Art Genre geworden. Ne? Also Natur trifft auf Mensch und gepaart mit irgendeiner Art Entführung, Schwierigkeiten.
Ja, um so Wrong Ganze Turn zu, und all sowas, ne? Genau. Irgendwie so abgeschieden, so Horrorsachen. Aber eben halt auch, vor allen Dingen ist es ja ein Mensch gegen die Natur-Film, ne? Und Herr Mayer hat den also demnach auch schon gesehen. Diverse Male. Oder
einmal, ja, ich glaube tatsächlich ein, zwei, dreimal, weil das ist so ein Film, der dann auch nachts in der ARD vielleicht nochmal lief oder so.
Ja,
oder
der wird gerne mal ausgekramt.
Genau, stimmt, oder auch vielleicht auf Arte inzwischen.
Aber im Kino gesehen hast du nicht?
Nein, nein, auf gar keinen
nicht.
Fall. Nein.
Ich auch
das
nicht.
Das ist ein Film, den ich im Fernsehen gesehen habe. Wobei der natürlich auch fürs Kino gemacht wurde. Ne?
Sehr, und zwar wirklich sehr. Kommen wir später noch dazu. Ich habe ihn auch nicht im Kino sehen können. Schade und Gott sei Dank irgendwie zugleich. Ende der 80er zur Hochzeit der Videokassette lief das Ding aber immer bei uns zu Hause rauf und runter, muss man einfach mal sagen. Im Fernsehen drin aufgenommen mal, ja, noch so mit Werbepausen rausgezuppelt und sowas. Es ist auch einer der Lieblingsfilme meines Bruders. Schönen Gruß an dieser Stelle, Bernd. Und es, also ihn einen meiner Lieblingsfilme zu nennen, das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Mhm. Ich respektiere den total, ich finde ihn auch wahnsinnig gut.
Ja.
Aber Spaß machen tut er ja nicht.
Na, überhaupt nicht. Also er ist beklemmend, fürchterlich und kommt an die Abgründe der Menschheit. Was ich so toll finde, ist Burt Reynolds in dieser ganz jungen, kantigen Rolle.
Ja, zudem gleich auch noch mehr. Also man muss es nochmal sagen, ne? Die Inszenierung, das Schauspiel, die Dramaturgie, wirklich alles top. Der Film hat jetzt im Juli diesen Jahres sein 50. Jubiläum gefeiert, muss man mal, ne? 20. Juli 72 war Premiere damals, Weltpremiere und ja, wenn man nachrichtet, ne, 2022, 50 Jahre alt. 50!
Das ist echt krass, ne? 50 Jahre alter Film und irgendwie immer noch genauso lebendig.
Ja, das stimmt. Gehen wir in die Fun Facts. Jetzt bin ich mal gespannt. So, also wir hauen jetzt dem armen Max hier diese ganzen Fakten um die Ohren und wir werden uns auch nochmal zweimal in den Film hineinbegeben, mehr oder weniger. Und es wird noch richtig gehend unangenehm. Da bin ich mal gespannt, was Max am Schluss sagt. Ob er dann sagt, ja, also ich verstehe das, dass das einer der 100 besten Filme aller Zeiten ist. Ich gucke mir den mal an. Oder Max sagt, ich muss weg. Kann auch sein.
Aber das war's überraschend.
Diese Szene, die wir ja gerade gehört oder gesehen haben, das war ja natürlich was Plätscherndes im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hast du dann das Gefühl gedacht, das ist ein Film, den du grundsätzlich sehen würdest?
Ja.
Ja?
Ja. Gut. Würde ich schon. Also erstmal, die Schauspieler finde ich toll. Die kenne ich natürlich auch aus anderen Filmen.
Ja, genau.
Und ich liebe Naturaufnahmen. Ja.
Wobei,
bin selber gerne in der Natur.
Ja,
genau. Und ich kann, seit diesem Jahr kann ich auch Stand-Up paddeln. Ja.
In dem Film, wo Kanu gefahren ist, nicht ganz so viel
Stand-Up paddeln. Ja, aber ich sage mal, mit so einem Wassergerät.
Und Stand-Up-Paddler, also sind wir selber, meine Frau und meine Kinder machen das halt auch, aber tatsächlich gibt es ein paar Stand-Up-Paddler, denen wünsche ich ein ähnliches Schicksal wie den Menschen in diesem Film.
Bitte hör auf.
War ein Scherz, war nur Spaß. Na, ihr Supper, ihr. Ja, geh mal sappen.
Die Herren konnten.
Also, es ist ja der seriöse Podcast, stimmt ja. Also, Fun Facts beim seriösen Podcast. Der Film basiert auf dem Debütroman des Drehbuchautoren James Dickey. Der hat das Drehbuch auch geschrieben für Deliverance. Mhm. Beim Sterben ist jeder der Erste. Eines Tages soll er zu John Boorman, dem Regisseur, gesagt haben, alles, was in der Story passiert, das ist mir wirklich selbst passiert. Aber irgendwie hat ihm das keiner geglaubt, also nicht so richtig, ne, weil das halt einfach, das war so ein Quatscher, der hatte so einen Alarm gemacht, so einen Lärm gemacht, der hat immer genervt. Bei den Dreharbeiten, als es um die Kanus ging und so, der hat ja erzählt, dass er sowas gemacht hat, ne, da hat er sich aber so dämlich angestellt, irgendwie ist ins Wasser gefallen und so, und da haben die Leute auch gesagt, was dem ist das passiert, also dem glauben wir kein Wort. Der hat am Set tatsächlich alle öfter genervt, mit seinem Ich bin der größte Getue am Set. Der hat so sehr genervt, dass der Regisseur, das Boorman, John Boorman, ihm schließlich was zu tun geben musste. So nach dem Motto, so, wir müssen den beschäftigen, damit er hinter der Kamera weg ist, dann packt man einfach vor die Kamera. Im Film gibt es einen Sheriff ganz am Ende des Films und den durfte er dann, Spoiler, spielen, der dann mit den Überlebenden, nochmal ein Spoiler, zu tun hat, also dieser Sheriff. James Dickey hat es aber wirklich noch geschafft, sich so richtig daneben zu benehmen. Der hat gerne mal einen getrunken und hat sich auch gerne mit dem Regisseur auch gestritten über so Drehbuchänderungen oder wenn das, der Anfang war irgendwie nochmal ganz anders, da war irgendwie noch so eine Viertelstunde-Sequenz irgendwie, die am Anfang war. Und der John Boorman komplett rausgekickt, hat er sich so aufgeregt, dass die, da haben sie sich geprügelt.
Wirklich?
Er und der Regisseur. Und er hat ihm die Nase gebrochen und
nein.
Irgendwie zwei Zähne ausgeschlagen. Und vertraglich und hier so produktionsmäßig da, rechtlich, bla bla bla, mussten die den aber behalten, bis er seine Szene abgedreht hat.
Ich glaube, die 70er waren auch noch ein bisschen handfester. Ne? Ich meine, wenn wir an die Filme denken, mit Bud Spencer und Terence Hill, da hat man über sowas ja sehr gelacht. Da haben es die Leute noch gerne in der Kneipe mal eine reingehauen. Oder auch so ein Typ wie beim Film Fitzgeraldo, unser geliebter...
Fitzcarraldo. Du meinst Kinski.
Kinski, der ist ja auch komplett durch. Das war ja auch in der Zeit. Ne? Ja.
Das war auch so ungefähr in der Zeit. Also, wir haben ihn dann halt vom Set schmeißen lassen, den Mr. Dickey. Es ist verständlich. Für die Hauptrolle wollte man damals unbedingt einen Star haben. Da haben sie gesagt, Mensch, und so diese Story ist so krass und so und wir wollen einen großen Erfolg haben. Wir holen jetzt uns mal irgendwie die Geilsten. Und die haben folgende Herren angefragt. Donald Sutherland, Jack Nicholson, Charlton Heston und Marlon Brando. Also so die ganz kleinen Namen. Haben sie alle gefragt, ob die diese Rolle spielen würden. Und warum haben sie die alle gefragt? Weil einer nach dem anderen da immer abgelehnt hat und alle gesagt haben, nee, ich verstehe das Drehbuch nicht, ich sehe das nicht und ich glaube, das wird kein Erfolg und da machen wir nicht mit. Hatten keinen Bock dazu. Marlon Brando war ja sowieso immer schwer zu kriegen, beziehungsweise schwer loszuwerden. Und in diesem Fall hat er halt auch wieder gesagt, nein, möchte ich nicht. Um Geld zu sparen, entschloss man sich dann doch dazu, eher unbekannte Schauspieler zu nehmen für die diversen Rollen. Also der relativ unbekannte TV-Star noch, Burt Reynolds, der hatte so ein paar Sachen im Fernsehen gemacht und hat so ein bisschen so Aufmerksamkeit gehabt und so, war aber noch gar, er hat noch gar kein Kino gemacht, war noch gar kein Star. Und den hat man dann halt nach dem Casting halt für die Hauptrolle genommen, weil der Boorman gesagt hat, das ist ein geiler Typ. Hat er ja auch recht.
Hat er ja recht.
Hat er ja tatsächlich recht.
Aber das stimmt natürlich, 72, die ganzen großen Filme mit diesen Autoverfolgungsjagden, das war ja alles 80er.
Ne? Cannonball Fieber?
Das kam ja dann
oder später.
Oder elektrische Reiter.
Späte 70er war dann hier ein ausgekochter Schlitze und so weiter. Aber da war ja schon Star.
Also 72 war dann dementsprechend früher.
Da ging es tatsächlich los. Ned Beatty und Ronnie Cox sind zwei Theaterschauspieler gewesen. Ned Beatty, die etwas opulentere, füllerere Der Herr, der dabei war, und Ronnie Cox, die haben vorher nur Theater gespielt, die hatten noch nie einen Film gemacht und sind gecastet worden. Der einzig bekannte Name in der Produktion, weil man gemerkt hat, der ist der Beste für die Rolle, war John Voight. Und der war gerade vorher für einen Oscar nominiert worden, ganz frisch, für Midnight Cowboy.
Ah, genau.
Damals gegen John Wayne verloren in dem Jahr, aber war halt nominiert für Midnight Cowboy. Und da hieß es halt, naja, der ist einfach der Beste, den müssen wir haben. Und dann ist halt wirklich viel Kohle an Herrn Voight gegangen, wobei er auch gesagt hat, okay, wir einigen uns da schon, weil er wollte den Film auch unbedingt machen.
Das Witzige ist ja, damals war der so ein absoluter Star, der für die Leute, die so in den 80ern groß geworden sind, ist der dann auch wieder eher unbekannt, ne? Das ist komisch.
John Voight jetzt meinst du? Ja, der war zu dem Zeitpunkt Anfang der 70er so, ja, da war der schon mal ein Star, genau. Und dann hat er sich aber immer wieder so ein bisschen durch
so ein bisschen zurückgekämpft,
Rollen, ne? Genau, immer wieder zurückgekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. So, Dreharbeiten. Normalerweise werden gefährliche Naturszenen ja gerne auch mal im Studio nachgedreht. Damals war das halt auch so, da hast du immer gesehen, die sind irgendwie Bluescreen gewesen, so, die sitzen ja gar nicht in dem Kanu. Die Aufnahmen der Flussfahrt wurden auf dem Chattooga River gedreht, an der Grenze zwischen Georgia und South Carolina. Der Chattooga River galt damals praktischerweise als einer der gefährlichsten Flussverläufe in den USA. Und trotzdem fanden die Produzenten und der Regisseur die Locations so gut und so praktisch zum Drehen, in Anführungszeichen, dass sie einfach da drehen wollten und es dann auch taten.
So nach dem Motto, ein bisschen Verlust hast du immer.
Ja, genau. Apropos Verlust, festhalten. Leider, das muss man sagen, durch die Popularität dann später des Films sind viele Kanu-Anfänger, die wollten unbedingt dieselbe Strecke fahren, weil sie den Film gesehen haben. Die haben gesagt, oh Mann, da müssen wir unbedingt mal hin und so. Und deswegen sind viele Unbedarfte in den Jahren danach im Chattooga River ertrunken.
Mann.
Weil die da hin sind, haben sich überschätzt, haben das unterschätzt und sind
heute dahin. Steht im Abspann, liebe Kinder, nicht nachmachen.
Ja, ja, genau. Damals war das eher egal. Wir bleiben beim Thema Geld sparen. Um Geld zu sparen, mussten alle Schauspieler übrigens ihre Stunts selber machen. Es gab ein ganz kleines Stunt-Team. Das wurde aber nicht eingesetzt, beziehungsweise es wurde, wie gesagt, den Schauspielern eben beigebracht. So, Leute, ihr macht das alles selber.
Ja. Das Team stand mehr rum, ja.
Der seriöse Podcast. Das Ding ist, versichert war der Film übrigens auch nicht, weil dafür hatten sie auch keine Kohle. Normalerweise wird eine Hollywood-Produktion, also ein großer Film, wird halt versichert, ne, dass wenn was schief läuft, damit da irgendwie was passiert. Ja, 70er Jahre haben wir schon etabliert, da war alles so ein bisschen anders. In einer wirklich der vielen spannenden Szenen im Film muss ja John Voight so eine Wand hochklettern. So eine steile Wand, so eine Steinwand ohne Sicherung, ohne Seile und so weiter. Und du siehst halt, wie er da hochklettert. Und es war auch wirklich.
Das haben die ohne Sicherung und
ohne Seile gemacht. Ohne Sicherungsseile, der ist da hochgeklettert. Alter. Und er hat das ganz alleine gemacht, weil John Boorman zu ihm gesagt hat, du, Mama.
Da war nicht nur der Film die Lebensherausforderung, sondern der Dreh tatsächlich auch, ja?
Genau. Also, der muss alleine hochgehen.
Irre gewesen.
Sicherheit. Eben aus Kostengründen nicht so groß geschrieben. Und so ist es dann auch passiert, dass Ned Beatty einmal mit dem Kanu gekentert ist, unter Wasser gedreht. Und da ist ein Strudel gekommen. Unter Wasser und hat halt gemerkt, er kann da nicht raus. So erst nach so circa 30 Sekunden, die unter Wasser, und
wie du hast die
Orientierung verloren, sind 30 Sekunden nicht so geil, möchte man nicht machen. Erst nach 30 Sekunden war da jemand bei ihm und er hat in Interviews dann gesagt später, er hat gedacht, oh mein Gott, ich werde jetzt sterben und wie wollen die den Film ohne mich zu Ende drehen? Moment mal, John Boorman, der Bastard, der wird sich schon was einfallen lassen, hat er gedacht.
Das waren seine letzten Gedanken.
Bei einer Szene, in der Burt Reynolds' Charakter einen Wasserfall runterstürzen soll, vielleicht erinnerst du dich noch an die Szene, da haben sie gesagt, pass auf, ja, Stunts hin und her, aber weißt du, was wir machen? Wir schmeißen da so eine Puppe runter, so eine Stuntpuppe. Ne, das ist dann so eine Menschenform und so, die schmeißt da einfach das Wasser runter und so und dann reicht es. Und der Burt Reynolds hat sich aufgeregt, hat gesagt, ey, wir machen hier so einen geilen Film, du schmeißt da keine Puppe runter, das sieht blöd aus. Wenn wir da eine Puppe runterschmeißen, sieht ja jeder. Ich mach das. Haben sie 2 Sekunden überlegt und dann meinte John Boorman, okay, dann spring.
Der war besser.
Also Reynolds hat den Regisseur überzeugt, ist gesprungen, hat sich das Steißbein gebrochen.
Scheiße. Siehst du, sowas musste aber rauskommen, ja.
Und soll dann, das ist so die Story, wer weiß, wie es wirklich abgelaufen ist, aber die Story ist, dass er halt wird behandelt, schleppt sich wieder zum Regisseur hoch, weil der war da irgendwie am oberen Teil von dem Fluss, schleppt sich dahin. Und die haben halt diese Monitore gehabt, wo man sich das angucken konnte sofort. Und der fragt den John Boorman, wie hat's denn ausgesehen? Und der Boorman sagt zu ihm, du, ganz ehrlich, als wenn man eine Puppe in Wasserfall runtergeschmissen hat.
Oh, wie mies. Ja, das war noch harte Typen früher. Alter.
Die wollten ja diese Location unbedingt haben. Beim Drehen hat, beziehungsweise als sie sich dann die Dailies angeguckt haben, hat Burme dann irgendwie tatsächlich festgestellt, dass dieser oder einer der gefährlichsten Flüsse Amerikas viel zu schön aussieht. Also die ganze Natur ist so schön, ist so beeindruckend, dass man die ganze Zeit denkt, so, oh, es ist toll. Und da hat er nachträglich bei der Postproduktion, wie das so schön heißt, hat er die Farben rausnehmen lassen. Deswegen wirkt das alles so ein bisschen so... Ja, nicht so schön, nicht so lieblich und so idyllisch, wie man das eigentlich das erwarten müsste. Das ist so ein ganz, ganz, ganz kleiner
Trick. Ich habe heute gedacht, als ich den Trailer noch mal ganz kurz eingeschaltet habe, da dachte ich, Mensch, die Farben sind so ein bisschen
Die sind mir beim ersten Trailer, grau. Bei dem ersten Filmschnipsel auch schon aufgefallen.
Das ist ja echt ein Ding.
Tatsächlich haben sie die Farbe rausgenommen. So, also, eine der berühmtesten Szenen des Films ist das Banjo-Duell. Dueling Banjos. Am Anfang des Films, als die Stadtkleckerer im Hinterland da ankommen, treffen sie auf, ja, wie sagt man das, also offensichtlich inzuchtverseuchte Hillbillies. Und einer von denen, also so ein Junge, der spielt mit Ronnie Cox Charakter, spielen die eben jenes Banjo-Duell. Und das, da gibt es ein schönes Video dazu. Wir hören uns das an und wir schauen uns das an. Blenden wir hier mal aus. Das wird natürlich nachher noch ganz wild und sowas, ne? Da ist ja der junge Mann.
Ja.
Und dieser Junge, der das spielt, das Banjo, da so sitzt, wir sehen das gerade vor uns. Max hat den Film ja noch nie gesehen.
Nein.
Guck da drauf. Kein Schauspieler. Tatsächlich, wie viele der Menschen, die man am Anfang des Films sieht,
haben die wirklich dort
echte gelebt? Echte Hillbillies, echte Einheimische haben sie genommen, haben gesagt, hier, wir drehen einen Film und die haben mich alle gefreut.
Ist doch geil.
Und haben da mitgemacht und dieser Junge konnte weder Schauspieler noch Banjo spielen. Kann der gar nicht. Kann der überhaupt nicht.
Hab ich immer mal abgekauft.
Ja, habe ich auch abgekauft. Die haben es tatsächlich so gemacht, der sitzt da einfach nur und seine Arme haben sie so nach hinten so zur Seite gemacht, runtergebunden und durch seine Ärmel hat ein Banjo-Spieler seine Arme gemacht und hält halt dieses Banjo in der Hand.
Das sieht man auch auf dem Bild jetzt
in der
Einstellung, die er jetzt gerade steht, sieht man es auch nicht.
Nee.
Naja, man müsste ja meinen, da ist ein Ansatz zu sehen oder so. Gar nicht.
Ich film, darfst du nichts mehr glauben heutzutage. Ja, der sitzt hinter ihm, hält Banjo in der Hand und spielt sich da einen Wund.
Ja, und diese Gesichter, also wirklich...
Horror.
Ja, ne? Von Inzucht gezeichnete Gezichter da, das ist ganz schön hart. Im Film gibt es ansonsten übrigens so gut wie keine Musik. Also ab und zu gibt es so mal ein paar Töne aus so einem der ersten Musik-Synthesizer, die so damals da irgendwie Ende der 60er, Anfang der 70er so diese professionellen oder die so vom Fließband so irgendwie gebaut. Ich weiß nicht, wie das Ding hieß. Aber da haben sie so ein bisschen so Sounds gemacht. Gibt es nur so ganz, ganz wenig. Ansonsten läuft eben dieser Banjo-Song immer wieder im Film. Und wie sich rausstellte, basiert dieser Song auf einem anderen Song, Feuding Banjos, von einem gewissen Arthur Guitar Boogie Smith. Und der hat den Film gesehen und hat sich gefreut und hat sich gewundert, warum am Ende sein Name dann irgendwo steht. Von ihm und dem Typen, mit dem er den Song aufgenommen hat. Dann hat er gedacht, Moment mal, das finde ich aber nicht so geil. Und den Film verklagt. Beziehungsweise Warner Brothers, die den Film rausgebracht haben und hat gesagt, das ist mein Song und das hat er ganz offensichtlich geklaut. Ihr nennt das Ding auch noch Dueling Banjos und das heißt Feuding Banjos. Also was ist mit euch los? Hallo,
wo ist mein Geld?
Fuck you,
und der hat recht bekommen.
Hat recht bekommen tatsächlich. Sein Name musste dann in die Credits gepackt werden und er hat ist dann am Erlös des Films beteiligt worden. Und tatsächlich hat er da quasi sein Recht gekriegt. Dueling Banjos wurde übrigens so erfolgreich, das haben die im Radio rauf und runter gespielt. Die Leute haben sich immer gefreut, die haben den Film nicht gesehen.
Ja, genau.
Nein, natürlich haben auch viele, die den Film gesehen haben, auch dieses Ding. Und eines Tages hat John Boorman dann über, also das wurde als Single rausgebracht, den Soundtrack selber gab es halt nicht, weil es gab ja nur dieses Synthesizer-Ding, aber dieser Song wurde als Single rausgebracht nochmal. Und da kamen die vorbei bei John Boorman und haben ihm eine goldene Schallplatte irgendwann in die Hand gedrückt. Übrigens, aus deinem Film hier, Dueling Banjos, und ja, psch, nicht so laut, hat dafür eine goldene Schallplatte bekommen. Und die wurde ihm, jetzt wird's ganz weird, diese Schallplatte, da wurde bei ihm eingebrochen, Jahre später, und die wurde ihm geklaut in seiner Heimatstadt Dublin.
What?
Weil da wohnt ja John Boorman. So. Und zwar von einem gewissen Martin Cahill. Eine wirklich illustre Figur der irischen Unterwelt. Und von dem Typen, der ihn da beklaut hat, war Boorman so begeistert, dass der nochmal Jahre später hat einen Film über den gedreht. The General, das war sein Spitzname, The General. Mit dabei Brandon Gleeson, der hat den gespielt und ebenfalls mit dabei, jetzt wird es nochmal ein bisschen...
Noch ein Dreher.
Weil aus Deliverance war dann John Voight in dem Film auch dabei. In der Nebenrolle.
Krasse Geschichte.
So, jetzt mal durchatmen. Kommen wir von einer der... Da muss man einfach sagen, ja, coolsten Szenen des Films zur, wie ich ja schon angekündigt habe, zur unangenehmsten. Also, jetzt mal ein bisschen aufpassen. Jetzt, da mussten wir uns ja extra anmelden, hast du ja schon anfangs gesagt, ne? Weil das hier irgendwie ab 18. So, also, es ist eine der unangenehmsten und auch eine der ekelhaftesten Szenen der Mainstream-Kinogeschichte. Natürlich gibt es Exploitation-Cinema und so weiter und ne, Porno und Horror und weiß ich was, alles viel, viel schlimmer. Aber das ist ja wirklich ein Film, der im Mainstream-Kinos gezeigt wurde. Nicht auf Broadway oder was auch immer oder auf Kudamm, sondern halt eben ne, normale Menschen sind in diesen Film gegangen. Vermeintliche normale Menschen.
Darf ich noch ganz kurz was sagen? Also ganz wichtig zu sagen ist, also diese vier Jungs aus der Stadt machen diesen Trip über diesen Fluss und wollen Gemeinschaft erleben und diese Hillbillies treffen dann auf diese anderen und da entsteht natürlich dieser
Du meinst, Plot, das hätte ich jetzt nicht erklärt,
meinst du? Ich möchte es trotzdem nochmal sagen und der ganze Hass entlädt sich in dem Film immer mehr, ne?
Ja, ja, also es ist die berühmte Squeal like a pig, quietsch wie ein Schwein Szene. Unsere Kanufahrer, ne, Herr Meyer hat es gerade schon gesagt, also die werden von den Hinterwäldlern überfallen, werden gefesselt, geschlagen und einer von ihnen, Ned Beattys Charakter, wird vergewaltigt.
Oha.
Das ist ja an sich schon furchtbar genug. Ist eine schlimme Szene, so reicht schon. Und jetzt wird's nicht kompliziert, aber so, pass auf. Um den Film wussten die schon, später im Fernsehen zeigen zu können, im amerikanischen Fernsehen, wurden einige Szenen extra mehr gedreht, weil sie wussten, die müssen wir dann reinschneiden in die Fernsehversion, die sind dann auch krass, aber die werden, die Vergewaltigungsszene, man sieht es halt, also man sieht jetzt keine Penetration, aber du siehst halt, wie der Ned Beattie vergewaltigt wird, die wussten, dass das im Fernsehen niemals gezeigt werden würde. Also haben die sich ein bisschen gedacht, wie machen wir das, wie können wir das noch ein bisschen anders machen? Und da haben sie eben diese Vergewaltigungsszene, noch ein paar Szenen, noch ein paar Bilder sozusagen mehr gedreht und sind dann eben auf diesen Satz gekommen, squeal like a pig, also quietsch wie ein Schwein. Und es wurde improvisiert. Also hat irgendeiner hat gesagt, ey, lass uns das irgendwie, das muss krass sein, weil das muss ja auch weiterhin zu der Szene passen. Wir können jetzt nicht plötzlich da Blümchensex haben und irgendwie sagen, so bitte, ich möchte jetzt nicht vergewaltigt, sondern halt.
Ist ja auch eine krasse Szene, ne? Wie er ihn erniedrigt, dass er wie ein Schwein grunzen soll.
Genau,
das
ganz,
ist ja
ganz
genauso
schlimm. Ganz schlimm.
Genauso schlimm, aber auch fürchterlich.
Manche behaupten, dass Ned Beattie selber das vorgeschlagen hat. Also Theaterschauspieler, natürlich Profi am Theater, aber es war sein erster Kinofilm, dass der das selber vorgeschlagen hat. Ey, lass uns das, wenn, dann lass uns krass machen und so. John Boorman meint aber in Interviews, das war wohl eins der Crewmitglieder, der gesagt hat, lass uns mal das machen und so. Und wie dem auch sei. Also wir tun uns das jetzt tatsächlich mal ein paar Sekunden an. Wir sehen das. Max sieht es zum ersten Mal. Es ist ein Erwachsenen-Podcast. Es ist ein seriöser Podcast. Wir werden natürlich die Szene dann auch abbrechen, bevor es halt ganz, ganz schlimm wird. Glaub mir, Max, es reicht, was wir jetzt sehen.
Okay.
Und ich hören. Wir tun uns das an in die Szene, die in dem Film, also ich hatte einfach den berühmtesten Satz aus dem Film gebracht. Also das ist ein Satz, den kennt jeder, in Amerika sowieso. Wir machen es in der Originalversion. Tun uns das jetzt mal in der Originalversion an, die Squeal Like a Pig Szene aus Deliverance.
Squeal.
Ja.
Ja,
das soll reichen an dieser Stelle.
Genau, also ja. Es ist ja auch damals eine andere Tonqualität gewesen. Ne? Also die Bilder sind natürlich viel, viel schlimmer als der Ton, den wir gerade gehört haben.
Also ich glaube, dass es auch nicht schön ist, wenn man das nur hört. Ja, also als gute Nachtgeschichte.
Nee.
Max, bleib noch da.
Ja, ich bin hier.
Sein Freund ist an den Baum gefesselt.
Genau, John Voight ist am Baum gefesselt. Die anderen sind ja gerade irgendwie anders unterwegs, Burt Reynolds und der Ronnie Cox. Und pass auf, Spoiler, aber damit du dich vielleicht ein bisschen besser fühlst. Beziehungsweise die Leute, die dich nicht kennen. Der Vergewaltiger, der wird nach dieser Szene, also in der nächsten Sequenz, von Burt Reynolds mit einem Bogen erschossen.
Siehste.
Mit einem Compound, mit einem Compound,
genau zwischen die Augen oder in
Compound-Jagdbogen ballert er den um, wird erschossen, niedergestreckt. Es ist sehr zufriedenstellend, muss ich sagen, an dieser Stelle. Weiterkommt, ist halt ekelhaft. Ne? Ja, natürlich darfst du diese Gefühle nicht haben, aber du sitzt halt da, denkst, dieses ekelhafte Schwein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann erschießen die den, quasi bringen den um und dann ist halt der nächste Teil der Story, dass eben diese Leiche loswerden müssen.
Wieso?
Weil das halt
mitten im Wald
finde es nicht schön.
Und die anderen Hillbillies das dann nicht so lustig
finden. Die anderen Hillbillies sind ja noch da und die werden halt von denen verfolgt und sowas und die wollen halt diese Leiche loswerden und wollen halt damit erstmal nichts mehr zu tun haben. Das ist erstmal, dafür entscheiden sie sich und natürlich geht es dann um die Gewissensbisse und so, Mensch, wir haben Menschen umgebracht und dann streiten sie sich auch und so weiter. Also der Film ist halt so, ne, die Jungs gehen in den Wald und machen Kanufahrt und dann bricht halt alles auseinander und wird einfach nur noch albtraumhaft und es wird immer schlimmer von Szene zu Szene zu Szene. Genau. Bill McKinney, der Schauspieler, der halt den Vergewaltiger gespielt hat, der hat dann für die Szenen, wenn er als Leiche rumgetragen wird, und das sind nicht wenig, das dauert einen Moment, bis die den loswerden tatsächlich, hat er trainiert, bis er über 2 Minuten lang die Luft anhalten konnte.
Geil.
Und hat sich gar nicht gerührt und wirklich vollkommen leblos hat, konnte der agieren. Und das nenne ich mal Arbeitseinsatz.
Das also ist Arbeitseinsatz.
Es gab halt
also Leute, der hat fürs Rumliegen Geld bekommen, oder was?
Naja, vorher hat er ja nicht rumgelegen, da hat Ned Beatty rumgelegen. Es gab halt Leute, die gesagt haben, so, naja, da haben sie halt eine Puppe irgendwie durch, da haben sie wahrscheinlich
Das ist der Film ohne Puppen.
Das ist der Film ohne Puppen. Das war tatsächlich der echte Schauspieler, der eben, also Bill McKinney, habe ich schon gesagt, der eben da durch die Gegend getragen wurde. So, haben wir hinter uns gebracht.
Ui, ja, fürchterlich.
Und
es lebt halt auch durch diese ganzen Bilder, auch manchmal durch diese Ruhe, dann wird das Tempo wieder angezogen. Es ist ganz gut gemacht einfach. Der Plot ist ja schnell erzählt, ne? Also es gibt ja viele von diesen Filmen, aber es ist einfach so fesselnd grausam. Mhm. Und weil es auch der erste dieses Genres war.
Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es ist der definierende davon. Also es ist der definitive, wirklich tatsächlich auch einer der besten, weil danach kam halt wirklich tatsächlich ganz viele Dinge. Man muss auch sagen, tatsächlich sowas wie Rambo oder sowas, ne? Der erste Teil, der dann auch geht ja auch in die Wildnis und benutzt die Wildnis und die...
Ja, oder Apokalypse Now.
Ja, auch ja. Sowas, ne? Das ist klar. Also klar, mit Wildnis und der Mensch gegen die Wildnis ist halt ein großes Thema, aber nirgends ist es so verstörend und halt so gut gemacht oder selten so gut gemacht wie in diesem Fall. Der Sohn des Regisseurs, Charlie Boorman, der spielt im Alter von 6 Jahren eins der Filmkinder von John Voight in dem Film. Und das war auch eigentlich auch wieder, um Geld zu sparen, weil die brauchten halt Darsteller für die Kinder. Und dann haben sie gesagt, hier, Charlie, mach du mal. Was, Papa? Ja, du machst es. Vor die Kamera und los. Das hat dem kleinen Boorman so viel Spaß gemacht, dass der immer mal wieder in Fatis Film mitgespielt hat. Zum Beispiel ist der junge Mordred, dann später gewesen in dem Ritter-Fantasy-Spektakel Excalibur von John Boorman. Geiler Film.
Ja, habe ich und ganz früh im Kino gesehen. Ich glaube, zu meinem 12. Geburtstag habe ich alle eingeladen.
Auch Sex und Blut und all sowas. Das fand
die
ich
waren auch alle sehr geschockt.
Wahnsinniges Ding. Ja, das glaube ich. Und später hat Charlie Boorman auch die Hauptrolle übernommen in dem Ökodrama von seinem Vater, der Smaragdwald. Das war dann, glaube ich, 84 oder sowas, müsste das gewesen sein. Interessanterweise wurde Charlie, also der Sohn, Jahre später durch seinen Job, durch einen Film, den er mit Ewan McGregor zusammen gemacht hat, einer der besten Freunde von Ewan McGregor. Ne? Auch ein Jedi. Obi-Wan Kenobi und gemeinsam haben die ganz viele Biker-Dokumentationen gedreht. Die sind mit dem Bike durch die Weltgeschichte gefahren und haben darüber, glaube ich, irgendwie 3 Staffeln von so einer Biker-Serie gedreht. Also der Sohn des Regisseurs von Beim Sterben ist jeder der Erste, ist der beste Freund von Ewan McGregor. So kann es gehen in Hollywood. Der Kameramann Wilmos Zsigmond, der wurde übrigens für den Film engagiert, weil der 1956 Dokumentaraufnahmen der russischen Invasion in Ungarn gemacht hat.
Das ist ja top aktuell.
Und Boorman hat es gesehen und Der hat gedacht, jemand, der beim Drehen von Russen beschossen würde, und so war es.
Und so gute Bilder macht.
Der ist, und so gute Bilder macht, tatsächlich. Ist ja genau der Richtige für meinen Film. Und da hat er den quasi angerufen und gesagt, Herr Siegmund, kommen Sie nach Hollywood, beziehungsweise kommen Sie zu uns nach South Carolina und Georgia und wir drehen mit Ihnen diesen Film. Und dann hat der Typ gesagt, klar, ja gerne, mir fliegt die Scheiße. Die,
war ein paar Jahre schon später. Ne? Ich meine, wenn du in der Wildnis drehen musst, dann musst du auch improvisieren, dann musst du echt draufhalten im richtigen Moment.
Tatsächlich haben die wirklich ganz krass, die haben auf so einem ganz kleinen, so ein Schlauchboot sind die auf diesem gefährlichen Fluss vor den hergefahren. Und haben halt selber, also John Boorman und der Kameramann waren selber auf dem Wasser und haben halt diese Szenen gedreht. Und da sind diese wahnsinnig guten Bilder bei rausgekommen. Diese Arbeit von Siegmund, von der war auch ein gewisser Steven Spielberg sehr begeistert. Ach, komm. Und hat den deswegen für seine unheimliche Begegnung der dritten Art engagiert. Und dafür hat er dann einen Oscar gekriegt.
Und durch den Ding hier, durch das Ding ist er bekannt geworden.
Durch das Ding ist er durch bekannt geworden. Ding, jedenfalls am Ende der Welt. Apropos am Ende. Am Ende des Films, weiterer Spoiler, gibt es eine Albtraumsequenz, in der eine tote Hand aus dem See auftaucht. Ne, das habe ja gesagt, ne, der Fluss wird ja überschwemmt oder ne, sollte der Staudamm gebaut werden und dieser Stausee. Und aus diesem Stausee, in dieser Albtraumsequenz, kommt eine Hand raus. Regisseur Brian De Palma war ein guter Freund von Boorman. Der hat den Film gesehen und gesagt, oh, das ist eine geile Szene. Ey, weißt du, was ich mache? Ich verfilme hier von Stephen King 1976 die erste Stephen King-Verfilmung, Carrie. Und wir erinnern uns, am Ende von Carrie gibt es auch diese Traumsequenz, wo aus dem Grab die Mutter der Hand rauskommt und Carrie da, beziehungsweise die Freundin von Carrie, da ins Grab reinziehen will. Und das ist eine Hommage an John Boorman, an beim Sterben ist jeder der Erste.
Boah, das ist mal interessant, wie das alles mal zusammenhängt, ne? Schon crazy.
So, wir sind schon so knapp vorm Ende. Budget des Films 1972, wer möchte raten? Ich habe ja gesagt, ne, die wollten, lass mal Max raten.
Ja, ja.
Oh, oder ratet beide.
5 Millionen.
Du sagst 5 Millionen?
Ja, ich bin so in einer ähnlichen Liga unterwegs. Also das war damals, waren 5 Millionen, glaube ich, schon ziemlich viel. Ich gehe noch ein bisschen weiter runter auf 2 Millionen.
2 Millionen Dollar war das Budget. Tatsächlich.
Ey Fabian, du hast doch irgendwie, ihr habt ja was am Laufen jetzt.
Nee, wir haben das schon öfter gemacht, weil diese ganzen alten
das sind Erfahrungswerte, die sie bereinigte
Kohle zu heute und dann musst du überlegen, wie viel sind 2 Millionen damals?
Ich habe 5 Millionen Ostmark gesagt. Das sind
genau. Also 2 Millionen Dollar war das Budget damals, also mehr haben sie dann halt nicht gekriegt dafür, die haben sie wirklich auch jeden Cent ausgegeben. Inflationsbereinigt wären das heutzutage 14 Millionen. Auch nicht viel, also auch ein kleines Budget. So, also ich helfe nochmal als Tipp, der Film war erfolgreich, Kritiker fanden ihn gut, das Publikum fand ihn sowieso gut, ne? Dueling Banjos und so weiter. Was war das Einspielergebnis, was meint er? Das war 1972.
Genau, es war in den 70ern.
Das war, also der erste Blockbuster, um noch weiter zu helfen, war 1977 Star Wars. Wir sind jetzt 1972.
Dann sage ich 20 Millionen.
Ja, ich bin da auch in einer ähnlichen Liga, das ist nicht so eine Riesensumme. Weil damals Kino noch nicht so funktionierte wie dann später in den 80ern.
Aber Odyssey 2001 ist ja für mich eigentlich der Blockbuster. Aber okay.
Ja, aber der hat nicht
der
so viel.
Der war 67. Ne? Der
so also ich sage auch sowas wie im besten Falle 30 Millionen.
46,1 Millionen Dollar hat der eingespielt tatsächlich damals. Also beim Budget von 2 Millionen muss man sich
überlegen. Das ist Wahnsinn.
Ne? Und jetzt umgerechnet 14 Millionen heutzutage und es wären heutzutage 326 Millionen hat der eingespielt.
Wow.
Also, ne? Nochmal zurückgerechnet, also über 46 Millionen hat er eingespielt und der Boorman konnte danach tatsächlich eine Weile machen, was er will, weil die gesagt haben, geiler Typ. Also und dann hat er Excalibur und so weiter und seine anderen Dinge gemacht. Ja. Aber das war ein Mega-Hit. Also bei Kritikern und beim Publikum mega Erfolg und hat dann halt eben für viele der Beteiligten eben deren Hollywood-Karriere gestartet. Ja, also Ned Beatty und Ronnie Cox. Mhm. Ronnie Cox hat später dann den Chef gespielt von OCP in RoboCop zum Beispiel und so weiter. Ne? Also die haben also alle was gemacht. Und Burt Reynolds natürlich, wissen wir schon.
Also was war denn der nächste dann? War das der elektrische Reiter? Was war denn der nächste?
Der erste? Elektrische Reiter war ja Robert Redford, da hast du jetzt was verwechselt.
Okay, sorry.
Aber also nicht Reiter schon, auch.
Nicht aber was war, weißt du, welches der erste, der Durchbruch war von Burt Reynolds? Welcher Film das gewesen sein?
Beim Sterben ist jeder der erste.
Ich meine, wo er selber
Er hat hier die Hauptrolle gespielt und danach ging es durch die Decke. Das war's. Okay. Also die Leute haben ihn schon wahrgenommen im Fernsehen und so und wussten, das ist ein geiler Typ. Und John Boorman hat gesagt, den müssen wir auf die Leinwand hieven. Und danach, bam, hat er das gemacht.
Du hast jetzt noch nicht so viel Reynolds hier in den Trailern gesehen. Der war halt auch mega in Shape, ne, bei diesem Film.
Ja, der hat auch Bogenschießen und so, hat er alles selber gemacht, tatsächlich. Alles selber gemacht und der hat...
Ja, und hat sich als Puppe vom Wasserfall gesprengt.
Hat sich da mal kurz das Steißbein gebrochen.
Ja. Ach, beim Sterben ist jeder der Erste. Weltweit ist der wirklich bei vielen der wichtigsten Filmpreise nominiert worden, ist aber tatsächlich komplett leer ausgegangen. Irgendwas ist immer irgendwie schief gelaufen. Auch für 3 Oscars war er im Rennen. Bester Schnitt, bester Regie und bester Film. Gewonnen? Nichts. Tatsächlich. Mhm. Burt Reynolds, ja, der durch diesen Film wirklich zum Megastar geworden ist, der hat dann auch eine Theorie gehabt später, ne? Warum Deliverance 72 gegen Der Pate? Ist okay. Bei den Oscars verloren hat. Reynolds, der hatte nämlich Nacktaufnahmen gemacht. Für Cosmopolitan damals.
Ah.
Da haben sie zwar bestimmte Teile so ein bisschen bedeckt und so, aber er hat halt Nacktaufnahmen gemacht und es war halt, ne, so über mehrere Seiten und so. Und da haben sich alle tierisch drüber aufgeregt. Ja, das kannst du nicht machen und so, das ist so peinlich und du bist ein Schauspieler, was machst du hier? So eine halbe Porno-Mist.
Warum hat er das gemacht?
Na, weil er das konnte. Genau, weil er es konnte. Genau.
Weil es konnte, ja.
Absolutes Sexsymbol war und absoluter Typ und hatte sich gesagt, ich mache jetzt hier einfach mal Nacktbilder. Cosmopolitan hat genug gezahlt und hat es gemacht. Und er meint halt, dieser Aufruhr in Hollywood hat dafür gesorgt, eben, dass auch die Academy das zu unpassend fand. Und dann haben die halt gesagt, nee, dann wählen wir für den Film nicht. Weil
kann schon sein, ja.
So für Regie und sowas wären da schon die Chancen tatsächlich groß gewesen. Und ich meine, das ist ja wirklich, also. Wahnsinnig, wahnsinnig guter Film und der hätte schon echte Chancen gehabt. Aber nochmal.
Also gegen der Pate zu verlieren.
Okay. Das ist dann auch wirklich klar, dass der Pate eindeutig gewonnen hat. Aber damals war die Academy auch noch ein bisschen konservativer, ne?
Heute teilweise kurz vor ihrer Auflösung immer noch.
Ja.
Deliverance oder Flussfahrt oder beim Sterben ist jeder der Erste. Absoluter Kultklassiker, ein wirklich herausfordernder Film, muss man sagen. Ganz klar, aber eben halt auch ein Meisterwerk. Unser Platz 47 bei die 100 besten Filme aller Zeiten. So Max, holst du die Blu-ray oder soll ich sie dir vorbeibringen?
Du hast sie? Ja, angucken muss ich ihn auf jeden Fall.
Ja, ne?
Ja, angucken muss ich ihn.
Muss sein.
Muss ich angucken.
Muss sein. Also, hätte mich jetzt übrigens auch gewundert, wenn du gesagt hättest, ja, nie.
Es ist spannend, es ist verstörend ein wenig, aber es sind wunderschöne Bilder. Und das für 72. Wobei ich sagen muss, dass viele Filme aus den 70ern für mich bildgewaltiger waren als 80er, 90er Jahre Filme.
Also das war ein anderer Stil, ne?
Es war ein anderer Stil. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die aber irgendwie noch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen mehr Ruhe und trotzdem war es spannend. Weißt du, es war nicht immer so eine hektische Geschichte.
Das ist ein wahnsinnig toller Film und ja, wie gesagt, also ein Spaziergang ist es nicht.
Nein.
Gut, das war's für diese Ausgabe. Dankeschön fürs Mitmachen, Max.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Schön, dass du einfach mal dabei warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Und danke, Herr Mayer.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Beim nächsten Mal in 2 Wochen wird es um einen Film gehen. Ich mache das mal jetzt mehr so ganz gestellt. Pass mal auf. Also geht es um einen Film, der ist 4 Stunden lang.
Kenn ich.
Und ist als einziger Film, er hat es als einziger Film gewagt, den kompletten Text eines der berühmtesten Figuren der Schreibkunst auf die Leinwand zu bringen. Den kompletten Text eines seiner Werke mit sogar einem Wort extra. Verwirrt genug? Ich könnte noch eine Sache sagen. Die sage ich so mal im Rausgehen. Etwas ist faul im Startgebiet.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.